der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Heute zu Gast ist der Designer Marc Braun und ich freue mich sehr, dass Marc Braun heute hier ist, weil Marc tatsächlich zwei, wenn nicht sogar noch mehr Seiten in sich vereint, nämlich er ist einerseits tatsächlich sehr erfolgreicher Designer auf dem Markt, er arbeitet viel, macht viele Projekte und ist gleichzeitig aber auch Professor und in der Lehre tätig. Und mich interessiert heute aus diesem Gespräch und worauf ich eigentlich hinaus möchte, wie das eigentlich miteinander geht und welche Erfahrungen und welche Expertisen eigentlich bei den Studierenden angelegt werden müssen, um denn auch als Gestalter oder Gestalterin mit Kunden im Bereich das, was man vielleicht Produktdesign oder Industriedesign nennt, eigentlich zu arbeiten. Und vielleicht noch zu mir und zu meiner Person. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin auch Designer, deswegen kann ich mit anderen Designern vielleicht auch ganz gut reden. Und gleichzeitig Professor für Designmethoden und Experiment an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Und dieser Podcast, ich sage es in letzter Zeit öfter, ist natürlich auch ein Ergebnis des Hurra Hurra Festivals, wo wir uns im Oktober 2019, noch vor Corona, es waren tolle Zeiten, darüber unterhalten haben an der Burg, was eigentlich nötig ist in der Designausbildung im 21. Jahrhundert. Und deswegen begrüße ich dich, Marc, heute hier und stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, Marc, und was tust du?
Ja, hallo Christian, danke für das tolle Entree. Du hast eigentlich alles schon gesagt. Ich bin Produktdesigner, lebe in Berlin und das schon ziemlich lange, über 20 Jahre und habe aber auch eine enge Verbindung zur Burg Giebichenstein, wo ich von 2005 bis 2010 tätig war als künstlerischer Mitarbeiter und freue mich immer, wenn es mal wieder eine Anknüpfung gibt und ich habe in Berlin ein Studio für Produktdesign und arbeite tatsächlich ziemlich viel und auch, kann man so sagen, erfolgreich für unterschiedlichste Unternehmen. Das ist so Stück für Stück gewachsen und habe keine Angst vor Wiederholungen, sprich ich entwerfe durchaus Dinge, die es schon immer gab, aber ich glaube auch immer, dass jede Zeit seine Dinge braucht und die auf neue Fragen, die da aufkommen, auch extra Antworten geben. Von daher bin ich da gerne tätig und seit jetzt 2014 bin ich als Professor aktiv und vorrangig in Saarbrücken an der HWK Saar, wo ich seit 2015 fest bin und Produkt- und Industriedesign unterrichte.
Ich habe zwei Fragen und ich fange mal mit der ersten an, weil ich mich da gerne darauf beziehen will, was du gesagt hast. Du sagst, du hast so keine Angst vor Wiederholungen und das klingt so, als wäre das so ein Vorwurf, der im Raum steht, auf den du jetzt gerade da so reagierst. Was meinst du damit, keine Angst vor Wiederholungen?
Also ich hatte das zumindest oft bei meinen Studierenden gesehen, dass da so eine Bremse in die Projekte reinkommt, wenn sie irgendwo recherchiert haben, dass dieses Konzept oder die Idee schon existiert. Und dann sage ich mal, jeder Mensch ist ja Wiederholung. Also ich meine, wir werden geboren, wir gehen zur Schule, wir lernen einen Beruf, wir machen Kinder oder auch nicht wirken in der Welt und das geschieht immer wieder. Und natürlich müssen die Akteure der Welt halt auch immer wieder sitzen, schlafen, essen und brauchen dazu Geräte, Tools und Systeme. Und dass nicht die Systeme sind, die vor 100 Jahren existierten, ist einerseits klar, aber irgendwo haben sie auch große Ähnlichkeiten. Und das versuche ich immer halt sozusagen als Motivation mitzugeben. Seht euch als Filter eurer Zeit und macht verantwortlich die Dinge, die vielleicht die Menschen früher auch schon brauchten, aber macht sie eben so, dass sie in die Zeit passen und auch den Aufgaben neu gerecht werden. Und dann habe ich also immer wieder diesen Diskurs, mit meinen Studenten und meinen Kunden gegenüber gibt es den Diskurs eigentlich nicht. Das sind Unternehmen, die haben ihre Skills und ihren Markt und na, die müssen eher schauen, dass sie ja die Balance halten zwischen nach vorne schauen und ihre Tradition pflegen, so eine Mischung.
Das finde ich interessant, weil du hast nämlich auch gesagt, dass du ein Studio für Produktdesign hast. Und das finde ich natürlich total super, weil Produktdesign eine sehr schöne Kategorie ist, Produkte. Was wir aber eigentlich in den Hochschulen immer noch haben, dass der Begriff eigentlich Industriedesign ist, unter dem man den Ausbildungsgang eigentlich verschlagwortet. Und machst du da, also warum ist das kein Studio für Industriedesign, sondern ein Studio für Produktdesign?
Naja, ich finde, Industrie ist ein bisschen weiter weg vom Menschen. Klar arbeiten die Menschen durchaus in der Industrie, aber was die Menschen berührt, sind Produkte. Und von daher finde ich den Begriff sympathischer. Natürlich werden ein Großteil der Produkte, die ich entwerfe, in industriellen Prozessen in Serie hergestellt. Das ist, glaube ich, so eine Haltungsfrage. Die einen finden das etwas hochwertiger, von Industriedesign zu sprechen, weil natürlich die Industrie, der Begriff Industrie mehr Komplexität ausdrückt und vielleicht auch mehr so eine Art Berufsstand in Richtung Ingenieurswesen vielleicht spiegelt. Aber ja, wie gesagt, Produktdesign, mehr Nähe zum Menschen, vielleicht auch dieses Kulturelle im Produkt, das drückt sich mehr in dem Wort Produkt aus. Also es gibt natürlich Funktion, Ästhetik, Symbolik, das vereinigt sich im Produkt mehr als jetzt im Begriff Industrie.
Würdest du vielleicht sogar sagen, dass das Produkt noch in dem, wie du es argumentierst, fast noch mehr so Richtung Handwerk geht? Also viele deiner Produkte haben, oder viele, aber einige, ja doch einen sehr crafty Ansatz. Aber crafty jetzt nicht in so einem Davanda-Style, sondern in einem schönen, in einem richtigen Arbeiten mit Manufakturen, Arbeiten mit kleineren Betrieben.
Ja, also ich kann mal so sagen, schön wär's. Aber das ist schon wichtig, also wenn man jetzt eine Uhr macht, ist da halt sehr viel Industrie dran und irgendwie wird das von einem Uhrmacher zusammengesetzt und natürlich ist dann so der Handwerksanteil auch da, aber diese ganzen Bauteile und das Gehäuse und das Glas und so weiter, das ist Präzisionsarbeit von Maschinen oder jetzt bei einem Füller. Ist auch eher die Konfektionierung noch und das vielleicht das Finish so noch von Handwerk, aber die Prozesse sind schon wirklich richtig Engineering und Industrie. Aber es gibt natürlich eine große Liebe zum Handwerk und auch zur, ich sag mal, zur Seele im händischen Ausdruck, also Beauty of Imperfection, wo man natürlich, wenn man jetzt Gläser macht und die noch mundgeblasen werden in eine Holzform, dann ist jedes ein Unikat und da schlägt schon mein Herz. Also das geht bei niederkomplexeren Produkten, die man in meinem Portfolio auf jeden Fall findet, sehr viel mehr. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, ist dann der Maschinenanteil auch ziemlich hoch.
Und wenn du jetzt in deine eigene Ausbildung guckst, lass uns doch einfach mal kurz da gemeinsam hintergucken. Du hast in Potsdam studiert, du hast, glaube ich, sogar auch an der Burg studiert, oder? Warst du da mal ein Gastsemester? Ja. Was hast du aus deinem Studium so für dich mitgenommen, wo du sagst, davon zehrst du heute immer noch? Und auch vielleicht, um mal so einen Twist drüber zu schlagen zu deiner Lehrtätigkeit. Was ist denn so ein Ding, wo du sagst, das hast du auch mitgenommen in deine Lehre, wo du sagst, das ist mir wichtig, das möchte ich gern vermitteln?
Naja, also es gibt da einen ziemlich starken Einfluss von ehemaligen Nick Röhrig, Studierenden, die alle Professoren geworden sind, an meiner Schule in Potsdam, Jörg Hundertfund, Hermann Weizenegger, die haben eigentlich alle ein sehr interessantes, methodisches Konstrukt, also wie man halt entwerferisch Probleme scharf stellt und Lösungsansätze entwickelt. Da habe ich methodisch viel gelernt. Bei Hermann Weizenegger war ein ganz toller Aha-Moment oder ein Hurra-Hurra-Moment, die gläserne Manufaktur, wo wir uns in Berlin, wo es ja noch sehr viel Gewerke gibt, ein Gewerk suchen sollten und die einfach mal ja, akquirieren sollten, mit uns was auf die Beine zu stellen. Erstmal aber auch mit viel Neugierde, hey, was macht ihr, was könnt ihr? Wir würden gern quasi umsonst einen Entwurf für euch machen, aber das bei euch produzieren und dann verkaufen und ihr kriegt die Hälfte vom Gewinn und so. Und dieses Unternehmerische, das war so eine unternehmerische Kettenreaktion für mich. Also eigentlich ab dem Zeitpunkt habe ich Dinge selbst vertrieben.
Was hast du da gemacht? Was war dein Entwurf, den du damals als Student gemacht hast?
Das war eine kleine Kollektion von Büroartikeln, so 6 Teile, mit der Kartonagenfabrik Reich. Die war in Kreuzberg seit Ewigkeiten ein total cooles Unternehmen. Die konnten halt alles aus Pappe. Und ich habe das dann irgendwie noch beschichtet mit Kautschuk da so ein Sandwich-Material gemacht, was halt sehr langlebig war und irgendwie auch so einen interessanten so ja, diese Handwerklichkeit oder diese Prozesshaftigkeit dieser Produkte war sehr pur und die habe ich dann im Museum Shops verkauft und bei Andreas Mokoudis und unter anderen, also das war so Klinkenputzen und die Leute haben gesagt, ja cool, und so dieser Direktvertrieb, das war eigentlich was, wo ich dann eigentlich gelernt habe, unternehmerisch zu denken, was alles noch sehr naiv und auch fehlerbehaftet war, aber dann halt immer so Learning by Doing immer besser wurde. Und an der Burg Giebichenstein, um da nochmal hinzuschwenken, da gab es damals, den gibt es ja immer noch, den Fachbereich Glaskeramik. Und das konnte ich in Potsdam nicht lernen und ich wollte aber unbedingt, also mein Ziel war eigentlich im Studium mal alle Materialien kennenlernen, die Infrastruktur nutzen. Alle Maschinen gab es da ja quasi for free und ich dachte so, ja geil, alles ausprobieren. Und dann gab es halt irgendwann so eine Grenze mit Porzellan, ging nicht. Und dann bin ich dadurch an die Burg Giebichenstein, habe da einfach mal angeklopft und hatte dann dort ein Gastsemester gemacht und gesehen, dass dort dieser Burgshop gerade losstartete. Das war 2005. Und da habe ich da auch gleich mal meine Produkte verkauft. Dann habe ich dann den Guido Englich gefragt, hey, kann ich hier auch meine Produkte aus Berlin verkaufen? Und er meinte, naja, wenn du jetzt Gaststudent bist, kannst du die auch hier verkaufen. Mhm. Und da ging das da gleich weiter. Und Porzellan ist ja eigentlich auch was so für Designer-Maker, Kleinserien und so. Das war da mein Ding. Und da komme ich auf jeden Fall her. Hast du auch recht, dass viele meiner Produkte dadurch so einen Touch haben, sprich manufakturell zu sein. Und dann verselbstständigt sich das aber, weil man immer komplexere Produkte macht.
Ja, ich finde, es ist ja nur ein Teil deines Portfolios, was es hat. Die anderen Sachen sind ja schon fast Industriedesigner. Ich finde das immer so einen komischen Begriff. Ich will den gar nicht benutzen. Aber das ist ein
Produkt. Kannst du nicht mehr selber machen. Das ist der Unterschied.
Exakt. Und ja, oder eben auch die, ja, oder für die Komplexität, die du eigentlich haben willst, nicht mehr selber einstehen. Also ich glaube, das ist es noch. Also dieser Punkt, das ist, mehr geht von dir aus. Aber was ich gerade, so wie du drüber sprichst, interessant finde, du hast quasi von einem von methodischen Konstrukten gesprochen, was ich aber interessant finde, dass die dass du gar keine Methode, gesprochen hast, sondern eigentlich darüber, wie geil es ist, rauszugehen und Sachen zu machen, Sachen in der Welt auszuprobieren und eigentlich den, das wie so ein, eigentlich nur raus willst oder draußen Sachen machst. Und das ist, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber ich würde trotzdem nochmal nach Methoden fragen. Also was ist es denn, was, oder andersrum, wie haben denn deine Professoren dich dazu gekriegt, dass du rausgehst, außer dir die Möglichkeit zu geben? Oder vielleicht auch immer von dir zurückgeguckt, nee, eigentlich lass doch mal bei dir bleiben. Was, wie haben die das ermöglicht, außer zu sagen, ja, das geht? Welches Handwerkszeug hat da dazu gehört?
Naja, das hieß beim Jörg Hundertfund Kadaver Exquis und es war eine Methode, Dinge einfach mal aufeinanderprallen zu lassen, die vielleicht so nicht zusammengehören. Das ist eine Kreativmethode, die, also so, kannst auch Design Poker nennen. Du ziehst drei Karten, ist ein bisschen so, okay, und wie kann ich das jetzt zusammenbringen? Wo sehe ich da so ein hauchdünnes Haar zwischen diesen beiden Kontexten? Und ehrlich gesagt, wir wissen ja alle, dass alles mit allem zusammenhängt. Oder wenn wir anfangen aufzumachen, findet man Bezüge zwischen unterschiedlichsten Dingen. Und das ist spannend. Ich habe aber auch methodisch sehr viel vom Rainer Funke gelernt, der Theorieprofessor in Potsdam, wo es sehr viel um Semiotik ging, also um die Bedeutungsebenen im Produkt und im Zeichen. Mhm. Also es muss ja nicht immer das Produkt sein, es kann ja auch das Zeichen sein. Und dass wir halt Zeichensetzer sind. Also die Methode, sei dir bewusst, dass halt jedes Produkt Sprache ohne Worte ist oder jedes System, was du veränderst, ist, also macht das laufende Ampelmännchen rot und es ist eine Irritation. Also darf ich jetzt gehen oder nicht und so weiter. Und das sind so spielerische Methoden oder auch die Macht der Gestaltung, wo wir eine krasse Verantwortung auch haben, finde ich, weil wir können ja Leute manipulieren mit unseren Entwürfen, weil die Leute haben in der Regel gar nicht genug Zeit, sich jetzt irgendwie, das wirkt einfach. Also der Schutzpanzer ist nur da, wenn du dich halt, wenn du extrem reflektiert in deiner Umwelt dich bewegst. Aber erstmal kriegst du diese Zeichen ab. Und ich sag mal, methodisch das erstmal zu reflektieren oder vielleicht auch spielerisch Zeichen zu drehen, ist das eine. Und dann natürlich dieses Machergehen. Also ich bin auch Schreiner. Dinge, ich habe es immer schwierig gefunden, nur über Dinge zu reden. Also ich hatte auch Politik-Leistungskurs und habe mir irgendwie mit Worten da im Speckgürtel von Hannover viele Andersgesinnte, die irgendwie nicht meiner Meinung waren und habe immer gedacht, wie komme ich da jetzt weiter? Aber eigentlich fand ich Tat immer besser und da auch im Produktdesign, ich finde, jedes Produkt ist auch eine Tat und ob das jetzt eine Methode ist, wirklich jetzt nicht sagen, aber es ist eine Haltung und ich finde es als Professor immer eigentlich ziemlich easy, wieder ein Thema in den Raum zu stellen. Mhm. Also manche denken ja immer, das ist ja irgendwie banal, aber nichts ist banal. Du musst es halt nur in seiner Komplexität begreifen oder vielleicht Verknüpfungen erzeugen und
Mach doch mal ein Beispiel, wie du das gerade mit deinen Studierenden an der HWK Saar machst. Also was macht ihr gerade? Seid ihr präsent eigentlich oder macht ihr das alles online gerade?
Na, wir haben einen ganz tollen Plan, dass halt alle Werkstätten zugänglich sind. Da gibt's und auch alle Ateliers. Und das heißt, die Schule ist zum Glück nicht zugeschlossen. Meine Kurse sind aber immer um die 20 Leute. Und der Raum ist an sich zu klein. Also da muss ich jetzt, mache ich schon alles über Jitsi und arbeite viel mit Miro, was halt ein schönes Programm ist, um halt Gedanken zu sortieren und so weiter. Und ja, ich sehe mich jetzt halt schon so in der Verantwortung, Leute handlungsfähig zu machen für den Gestalterberuf. Und das drückt sich jetzt auch in meinen Kursen aus. Also der eine Kurs heißt Kommen die Gänge und es geht um Fahrradkomponenten. Mhm. Und der andere Kurs heißt Zurück in die Zukunft und es geht darum, in den unterschiedlichsten Themenspektren unserer Zeit Dinge aus der Vergangenheit in die Zukunft zu überführen. Und das können im Prinzip aus dem Bereich Forschung und Technologie Themen sein. Es kann natürlich auch musealer Kontext sein, Sammlungskontexte, die da beobachtet werden. Es geht auch um Traditionsunternehmen, Dinge, die sich scheinbar nie verändert haben und gerade deswegen überlebt haben. Oh, wie geht das? Oder was hat sich dann doch verändert? Und das zu analysieren ist bei Zurück in die Zukunft, da geht es eigentlich sehr viel um Steckbriefe erzeugen von solchen Phänomenen, die überführt werden können. Und das ist auch eine Methodik. Also ich meine, wir wissen ja beide, wie viel Kraft in so einer Überführung stecken kann, auch wenn du jetzt zum Beispiel Leder ersetzen willst. Mhm. Da hast du das Problem, natürlich ist es ein bisschen wie Gott, wer mit diesem, also 100% vegan wäre halt toll, ja, oder wäre das toll, weiß ich gar nicht, alles hat wieder seine Kehrseiten, aber könnte man jetzt versuchen und da gab es tatsächlich alte Techniken aus einem nachwachsenden Rohstoff Leder zu machen. Was war das jetzt genau? Das hatten wir heute gerade, habe ich Miro noch auf.
Kannst du spicken? Ja, ich weiß, es gab mal irgendwas, ja, das ist Lefa. Ich weiß nicht, ob Lefa ist das sowas?
Ja? Nee, warte. Das ist die Auflösung natürlich grottig.
Du suchst mal, ich mach mal so eine Überführung, dass niemand merkt, dass du hier gerade nebenbei auf dem Myrobot bei den Studenten abguckst, dass was die sich ausgedacht haben.
Nee, die haben nur was gefunden. Die haben was gefunden und das ist halt eben die Methode. Also die Fragestellung ist zurück in die Zukunft. Und alte Techniken überführen in die Zukunft macht nur Sinn, wenn sie auch gebraucht werden.
In der Zukunft.
Klar kann man auch in der Zukunft oder in der Gegenwart. Und dieser Ansatz kommt jetzt da einem mexikanischen Startup zugute, das halt mit Kakteen ein veganes Leder erzeugt. Und das ist ein Verfahren halt, was sehr gut funktioniert und wo das dieses vegane Leder auch beständig ist, hat viele Eigenschaften, die sehr dem Leder nahe kommen und ist aber eben nicht in einen Schlachtprozess verwickelt. Und das ist eine Methode oder alte Glasurtechniken. Warum? Ja, also jetzt in der Keramik kann man natürlich auch schauen, meistens wurden Sachen, warum wurden Sachen ausgemistet? Meistens, weil, also ich meine, Email wurde ausgemistet, weil es plötzlich Edelstahl gab. Man brauchte keine Emailtöpfe mehr. Mhm. Aber dann kommt das vielleicht auf einer anderen Ebene, wird es wiederentdeckt. Aber du musst es richtig kontextualisieren. Und das ist jetzt so eine methodische Übung, die in diesem Kurs Zurück in die Zukunft vermittelt wird. Und bei Kommen die Gänge geht es natürlich ganz klar darum, auch Industriedesigner auszubilden.
Ja.
Weil wenn die jetzt, sag ich mal, in diesem erweiterten Design-methodischen Projekt sind, dann kommen am Ende vielleicht Materialexperimente bei raus oder vielleicht auch niederkomplexere Produkte. Aber bei Kommen die Gänge geht es halt wirklich darum, Fahrradkomponenten zu entwickeln, die die es vielleicht in 2 Jahren braucht und nicht in 20, sondern
aber was ist das, eine Gangschaltung oder ein Bremshebel oder ein Tretlager? Ich frage nur, und das war nicht ganz kritikfrei, weil ich davon einfach überhaupt null Ahnung habe. Das ist für mich völlig fremde Welt.
Naja gut, also mir geht es ja nicht anders. Hm. Das ist auch das Schöne, also dieses Risiko. Du kannst dich ja eigentlich jedem Thema nähern, wenn du deine Denkwerkzeuge hast. Und dir, deswegen würdest du das jetzt natürlich genauso, wir würden da bestimmt ein tolles Projekt haben zusammen, weil kommen die Gänge um erstmal, also Fahrrad ist natürlich ein Corona-Gewinner. Ne? Also plötzlich gibt es wieder so Bestelllisten wie früher im Osten für Autos, wenn du jetzt ein cooles Lastenfahrrad haben willst oder so. Und weil es einfach, es ist ein, also die Lithium-Batterien sind natürlich auch wieder ein zweischneidiges Schwert, aber grundsätzlich also Fahrradmobilität ist ein Thema der Jetztzeit und da gibt es halt Sicherheitsaspekte, also es gibt aber auch Aspekte des Transports, du willst vielleicht wieder mehr transportieren können, also sprich Cargo-Fahrrad oder du hast Lust darauf, also es gibt dann halt auch so, klar, Zielgruppenanalysen, es gibt die Daily Commuters, die ein bisschen Zug fahren und dann irgendwie noch 45 Minuten Fahrrad fahren und die haben irgendwie, die brauchen, die wollen trocken ankommen, die brauchen ein cooles Regencape, was nicht irgendwie riesen Pfützen sammelt, die dir in den Schritt laufen oder sowas. Und dann machst du dir halt Gedanken über ein besseres Regencape oder du machst dir Gedanken über, wenn du in London zum Beispiel Fahrrad fährst, ist es lebensgefährlich. Nicht, dass die jetzt in London leben, die leben in Saarbrücken, die Studenten, aber da ist es auch nicht ungefährlich und dann geht es halt um vielleicht das Thema Abstand halten. Da kannst du dir eine Poolnudel hinten auf den Gepäckträger klemmen. Du kannst dir aber auch irgendwie überlegen, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, in dem Fahrradlenker irgendwie so eine Art Laserpointer einzubauen, der dir so eine Abstandslinie auf dem Boden zeichnet oder so eine Art Abstandssirene, die angeht, wenn ein Auto zu nahe kommt, keine Ahnung. Also auch dann neue Technologien und alte Technologien recherchieren und dann aber auch, ich finde, als Gestalter musst du Entscheidungen treffen und da in dem Kurs geht es halt richtig, da gibt es so einen Moment, wo es heißt Design Freeze, du, das war das Thema vom ersten Tag, als ich selber einen Fahrplan für seinen Kurs entwickeln, also sprich ergebnisorientiert arbeiten, bei dem anderen Kurs ist eher ergebnisoffen und bei dem ist es ergebnisorientiert. Und beides sollte man lernen im Studium.
Sind das dieselben Studierenden, die diese 2 Kurse parallel machen?
Ja, das ist jetzt eine ganz gemeine Frage.
Nee, okay, dann frage ich was anderes.
Nee, es ist natürlich ja, doch, teilweise ja. Wir haben 3, 4, die sind in beiden Kursen. Und warum die gemein ist, weil es sind, glaube ich, 22 Frauen und 3 Männer bei Zurück in die Zukunft und 17 Männer und 2 Frauen bei Kommen die Gänge.
Na, da haben wir doch klar das nächste Thema. Das Gender-Thema. Nein, aber genau. Ich will nochmal auf diesem Fahrradding bleiben, weil ich das nämlich sehr interessant finde, dass in dem, wenn du von Fahrradkomponenten sprichst, ne, dann stehe ich eigentlich im Fahrradladen und sehe eine Gangschaltung, ich sehe in eine Gängekassette, in Speichenstellen. Ja, genau, eine Sattelstange. Ne? Also es ist eher wahrscheinlich, weil das Wort Komponente für mich so einen technischen Charakter hat. Du hast aber, das ist ja ein grobe Fahrradkontexte, die wiederum in produkthafte Lösungen oder lösungshafte Produkte überführt werden. Und da finde ich, also ne, als ich studiert habe, ich weiß es noch, das war für mich völlig fremd. Also ich war baff damals. Ich glaube, 2 Jahre über mir war einer, der war in Japan und hat bei Shimano sein Pflichtpraktikum gemacht. Bei Shimano. Und das war so, Boah, ja, deswegen, das ist so für mich diese Fahrrad, also ja, es gibt die Fixies, wo es keine Fahrräder mehr gibt und das ist nochmal so eine ganz andere Art der Fahrradkultur, aber du hast ja eben wirklich kontextualisierte Alltagsprodukte, die mit dem Fahrrad assoziiert sind. Das finde ich, das trifft, das ist gut, das macht Spaß, das zuzuhören, zu gucken, wie weit man doch denken darf als Designer, um eben nicht nur in Kettenaufnahmen sozusagen zu denken, weil auch das wird ja in irgendeiner Art und Weise gestaltet. Vielleicht.
Ja, also ich finde schon, wir machen tatsächlich, der eine hatte das jetzt zwar wieder verworfen, aber der wollte so eine Kettenbürste machen, weil das ist halt viel bessere Fahrperformance. Also war so auch tatsächlich einer von den Geeks, ja, die selber im Fahrradladen arbeiten und so weiter. Finde ich auch okay. Ist auch total wichtig. Der ist halt schon eher als Profi in den Kurs rein. Aber diese andere Welt drumherum ermöglicht es halt, sage ich mal, auch den neugierigen Gestalterinnen da, die eigentlich keine Ahnung von Fahrrädern haben, da reinzukommen und so als Outsider da reinzugehen. Und diese Mischung macht es spannend. Also wir haben im Kurs tatsächlich 50% so Leute, die überzeugte Fahrradfahrer sind, die dann richtig da vorne auch diese Schaltzentrale bei den E-Bikes ganz spannend finden und so Interface-Sachen aufs Korn nehmen, wo ich auch schnell blank ziehe, wo ich dann merke als Professor, ja, okay, ich kann dir jetzt vielleicht noch so Recherchetipps geben, aber eigentlich musst du dann selber laufen. Und finde ich aber auch gar nicht schlimm.
Nee, du lernst ja selber, du lernst ja selber davon. Und was es eben auch macht, ist, dass es eher Problemfelder beschreibt, um das Design, also um das Themenfeld Fahrrad, anstatt diese Problemlösung, also dieses Solutionism-Ding zu fahren, wo es darum geht, ja, du hast dein Problem, Fahrrad, das habe ich erkannt und ich komme jetzt mit der Lösung, weil ich bin nämlich der Designer, die Designerin. Und es ist eher in, hey, lass mal bitte einen Diskurs aufmachen und den mache ich anhand von Entwürfen, die quasi einen neuen Umgang, vielleicht ist der problemlösend, vorschlagen. So. Genau. Aber das ändert nichts daran, dass die Frage lautet, wieso sind in dem einen so viele weibliche Personen und in dem anderen so viele männliche?
Ja, also das ist tatsächlich, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich habe jetzt auch zwei Kinder, einen Jungen, ein Mädchen und ich kann das da noch nicht so klar ausmachen, diese Prägung. Ich weiß nicht, wann das einsetzt oder Neugierde in dem einen oder anderen Bereich mehr gefördert wird. Naja, also es gibt auf jeden Fall die Teilnehmerinnen in dem Kurs kommen die Gänge, die liefern eigentlich richtig ab. Mhm. Also die können, die haben das methodische Werkzeug und auch die Darstellungsskills, um da gute Entwürfe abzuliefern. Und haben vielleicht weniger Angst vor diesem Engineering, was in dem Kurs natürlich eine Rolle spielt. Also es geht schon darum, dass wir am Ende auch technische Zeichnungen wollen. Es gibt wahrscheinlich mindestens zur Hälfte irgendwie Spritzgussteile, die man irgendwie vorvollziehen soll. Ja, aber das ist kein Hexenwerk. Also das kann man lernen und wenn man es noch nicht, also auch wenn man mal scheitert, ist auch nicht schlimm. Aber das Zurück in die Zukunft ist halt eher ein narratives, soziokulturelles Thema, dem sich vielleicht aus meiner Sicht finde ich das völlig schade. Also ich hätte eher eine 50-50-Durchmischung mir gewünscht. Aber vielleicht ist es dann doch so, dass da jetzt gerade das mehr Studentinnen angesprochen hat bei Zurück in die Zukunft.
Aber ich finde, dieses Ansprechen ist ja genau die Frage, ne? Wenn das sowas kann man ja schlecht vorvollziehen. So ist das jetzt, dass sich so eine Imbalance da plötzlich entwickelt in der Verteilung in dem Projekt. Ne? Ich hatte das Problem auch schon mal und das hat mich auch so gegrämt, dass ich plötzlich, es war ein Projekt, das haben wir in der Digitalwerkstatt gemacht und irgendwie ich war auch neu an der Burg, hatte ich vielleicht auch so diesen Ruf weg, so dieses Digitale und das Technische und alles ist immer so mit Computern Zeug machen. Und aber das war gar nicht der Plan. Ich hatte das überhaupt gar nicht so, es sollte ja kein Jungsprojekt werden.
Naja, kann auch mal sein. Ne?
Ja, also nee, aber die Frage, die ich mir gestellt hatte, wo habe ich das denn vielleicht falsch kommuniziert? Also das heißt ja noch nicht mal, dass es auf der Sachebene falsch kommuniziert ist, sondern ich glaube, das ist eher auch eine Frage des Wie, wo du eben auch mit der Semiotik und der Semantik durchaus begriffsfest bist, ne? Zu sagen, habe ich vielleicht auch als großer Typ, der da vorne steht, vielleicht einfach auch den falschen Eindruck vermittelt und vielleicht muss ich da noch bewusster, ich sag mal, aufsuchend und zugehender sein, damit ich dafür verantwortlich, also ich bin ja dafür verantwortlich, dass es gleichmäßig ist. Es ist ja nicht, sind ja nicht die anderen sozusagen. Oder,
ja, genau.
Oder
man muss die richtigen halt Zugänge legen. Ja. Na, es geht um Zugänge, also da bin ich schon voll bei dir. Du musst die Themen halt so herleiten, dass sie halt auch, man kann ganz oft in die Falle tappen, dass man die Leute verschreckt, weil sie denken, ah, da habe ich ja gar keine Ahnung von. Du warst ja auch gerade so, ja, Fahrrad ist nicht mein Gebiet, aber du, natürlich wäre es geil, mit dir ein Fahrradprojekt zu machen. Und das musst du halt so wachrufen in den Studierenden und sagen, es gibt eigentlich, wenn du Gestalterin werden möchtest, da auf jeden Fall einen Zugang, der zu dir passt. Und so möchte ich das Projekt erstmal öffnen. Also es geht nicht darum, dass du Dienstleister bist und ihr müsst alle Bremsen machen. Also das ist nicht. Jeder hat irgendwie, soll seinen Zugang legen. Später müsst ihr dann vielleicht eine Bremse machen. Und vielleicht ist das dann auch okay, weil man dann damit seine Familie ernährt und sogar auch das interessant findet, weil das Thema Sicherheit ist und Leben rettet.
Und die intellektuelle, entwerferische Komplexität hat. Also, das ist ja auch voll spannend. Also, vielleicht wäre meine erste Bremse keine gute Bremse, aber die es würde sich dann aber dahin entwickeln, dass ich durch ein Prototyping verstehe, worum es da geht und was das auch interessant macht. Und das ist ein guter Punkt. Und vielleicht ist auch die Frage, das machen wir ja auch nie. Ne? Wir machen das ja nicht einmal, das Projekt, und bieten das nächste Semester nochmal an. Ne? Also wir machen ja immer irgendwie was Neues. Zumindest ich mache das in der Lehre, da scheue ich eher die Wiederholung. Also die versuche ich da irgendwie zu vermeiden, sondern will ja auch immer irgendwas Neues machen. Aber tatsächlich wäre es sicherlich so, so wie du mir dein Projekt beschrieben hast, das würdest du es nochmal anbieten. Sicherlich aus der Erfahrung des vorherigen Projekts klar ist, dass das Wort Komponente eben nicht nur einen technischen Begriff ist, sondern eben auch einen kulturellen Kontext beschreibt. Und dann könnte es durchaus sein, dass es sich wieder für sie wieder einnordet. Ja, also in die Mitte. Ich finde das total interessant. Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen und zwar so einen leichten Themenwechsel vollziehen, weil wir so schön über die Designausbildung reden, was wir ja in diesem Podcast sowieso eigentlich tun sollten, bist du ja nicht nur als Professor an der HBK Saar mit Designausbildung befasst, sondern eben auch als Mitglied, ja, was ist das, des Boards oder des Jurygremiums bei den Design Graduates. Und erzähl doch mal was über die German Design Graduates und mit wem du da eigentlich was genau tust.
Ja, also ich würde ja sagen, ich bin Teil einer Bewegung oder einer Initiative, weil entstanden ist es eigentlich, weil Inneke Hans und ich einen Workshop, also Inneke Hans ist Professorin in Berlin an der UdK für Social Design oder Design in Social Context und wir haben zusammen einen Glas-Workshop gemacht in Meisenthal in Frankreich und abends dann natürlich da immer am Feuer gesessen und so schön gequatscht und Inneke meinte, ja, warum gibt es eigentlich in Deutschland nicht dieses Messe oder wie man es auch nennt, also wahrscheinlich ist Festival der bessere Begriff oder die Plattform, wo man die deutsche Designausbildung abgebildet sieht. Also es sind halt so, ich meine, klar, wir sind eine Bundesrepublik, es gibt Bundesstaaten, Stadtstaaten und alle kochen so ein bisschen da ihre eigene Suppe. Aber der Arbeitsmarkt ist natürlich mindestens Deutschland oder Europa oder die Welt. Und man könnte ja Deutschland als oder die deutsche Designausbildung in ihrer Diversität, es wäre schön, die abzubilden. Und das war so der Gedanke und vor allen Dingen auch den Absolventen, weil wir wissen ja alle, Netzwerk ist wahnsinnig wichtig, eine Möglichkeit zu geben, sich halt über ihre Schule hinaus zu vernetzen. Und dann nicht in diesem typischen Konkurrenzmoment, wo alle ein großes Stück von dem viel zu kleinen Kuchen haben wollen, sondern dass man einfach sagt, nee, wir sind hier auf der Plattform, es geht um die Rettung der Welt, nein, es geht um gute Ideen und schönes Design, was uns entspannt macht. Oder halt eben genau so eine Plattform, um Themen auszutauschen und dann ist das so geboren. Also da haben wir dann, Inneke ist ein totaler Treiber. Ich habe nur gesagt, ja, finde ich gut. Ich sehe das auch so. Hab jetzt vor allen Dingen, was da, glaube ich, ganz gut ist, hat sie einen Blick von außen als Holländerin und ich komme eigentlich, ich bin ja so ein Design Förderprogramm-Ergebnis, sage ich mal. Ich war immer wahnsinnig aktiv, habe alle Förderprogramme mitgenommen und irgendwann hat es dann funktioniert. Und von daher habe ich, glaube ich, gerade diesen Zugang zum deutschen Nachwuchs, Talente, Fördermarkt auch für Inneke ganz gut legen können. Also weil sie kommt ja gar nicht aus Deutschland. Und da passen wir gut zusammen und sind unterschiedlich vernetzt und dann kam vor allen Dingen lustigerweise mein ehemaliger Diplom-Prof dazu, Hermann Weizenegger, Professor in Potsdam, der ein alter Freund ist von Inneke und ein wahnsinniger Großdenker, Projekte, Umsetzer, Ausstellungsmacher, irgendwie Produktdesigner natürlich. Und wir drei haben dann eigentlich versucht, eben die German Design Graduates auf die Beine zu stellen. Das Konzept ist eher, dass die Initiatoren sich nicht so in den Vordergrund drängen, sondern sie versuchen irgendwie den Maschinenraum abzubilden. Und für den Maschinenraum brauchten wir noch eine Produzentin, das ist Katrin Krupka, kommt aus dem Netzwerk vom Hermann. Und so ist das dann geboren. Wir haben unsere Kontakte an den Hochschulen angesprochen. Jeder so paritätisch wir dachten wirklich die besten Schulen, die wir am besten finden, fragen wir zuerst. Wir wollen irgendwie 10, 15 Schulen, wo wir denken, die machen gute Designausbildung, wollen wir einladen, eine Plattform zu gründen, die ausstellt und aber vor allen Dingen auch eine Art Online-Plattform ist, um sich zu vernetzen. Punkt.
Das war ein ordentlicher Durchlauf durch ein Statement. Das war total cool. Aber und was ist es denn jetzt? Also jetzt ist es, ich würde mal sagen, aus meiner Perspektive, gefühlt sich es eher an wie ein Award. Also ihr sucht oder die Studierenden können sich dort bewerben als ein German Design Graduate und dann in verschiedenen Kategorien ich sage es mal fast schon Präsenz gewinnen auf eurer Webplattform und auf dem Instagram-Kanal, den ihr, wie ich finde, ja sehr gut bespielt. Trifft es das so ein bisschen oder greift das zu kurz? Naja,
Award ist im Prinzip nur ein Aspekt. Also es geht um Vernetzung, es geht um Coaching, es geht auch um Archiv, Inhalte archivieren, sortieren. Und also 2019 waren es ungefähr 150 Graduates. Und um das nochmal zu sagen, die teilnehmenden Hochschulen sprechen alle Graduates an, die abstudiert haben, und alle sind eingeladen, teilzunehmen. Es ist also da wirklich ein Bild der Graduierten ohne Jurierung. Sprich, wir haben die Bogiebichenstein angesprochen, und alle Graduierten der Bogiebichenstein sind eingeladen, eben dieser Plattform beizutreten. Und im nächsten Schritt gibt es ungefähr 30 Förderungen für 150 Studierende, die diese gewinnen können, dadurch, dass sie auf dieser Plattform sichtbar werden. Und unter diesen 30 Förderungen sind sind 4 Awards, mhm, und 26 Förderungen, die unterschiedlichster Art sind. Also das können Förderungen sein, die im Bereich Kommunikation liegen, es können Förderungen sein, die im Bereich Produktentwicklung liegen, also für Startups interessant. Es kann eine Förderung sein, die auch in Festanstellungen mündet. Also der eine oder andere, also viele Graduierte wollen ja auch Festanstellungen, und aus der Industrie. Deutschland ist ja ein Land mit funktionierender, produzierender Industrie, also Siemens oder Autoindustrie, VW etc. wollen wir immer mehr auch an Bord holen, aber wir wollen kein Industrienetzwerk ausschließlich sein, sondern eben auch ein Themenblock Forschung und Perspektive abbilden, also natürlich Fraunhofer-Institut. Wir wollen Fraunhofer-Institut und Innovation etc. Weitere Institute haben wir jetzt dort schon integriert. Und so bilden sich also die unterschiedlichen Themenspektren in ihrer Diversität in den German Design Graduates auch ab. Also von klassischer Industrie, die natürlich auch sehr progressiv und innovativ sein kann, hin zu Forschung oder eben Kultur und Social Design, dann politische Themen. Es kann auch ins theoretisch Forschende gehen, und deswegen eben auch 30 Förderungen. Mhm. Es bringt nichts, wenn wir ein Award haben, wo dann 3 Gewinner da sind. Das bildet gar nicht den Förderbedarf ab. Und so kann man eigentlich sagen, wir haben 5 Hauptthemen identifiziert im Design und da jeweils ungefähr 5 bis 6 Förderungen organisiert. Und das ist das Programm. Und ich finde es jetzt spannend, wenn ich Referatsthemen rausgebe an der HBK Saar und Studenten teilweise die Plattform nutzen, um zu recherchieren.
Ja, sehr gut. Und wo kommt also die Kohle her?
Ja, wir wollen natürlich unabhängig sein. Also ich mache das ehrenamtlich, mhm, und meine beiden Mitstreiterinnen auch. Wo kommt die Kohle her? Ja, es gibt natürlich Förderer wie den Rat für Formgebung, für uns ein ganz wichtiger Förderer. Der gibt Geld. Und wir haben auch die Messe Frankfurt als Förderer, auch Nils-Holger Mormann. Und wir haben aber auch gesagt, wir wollen eben unabhängig sein. Und das heißt, also bei allem Respekt für die Förderer, die uns auch sehr unabhängig lassen. Also fördern heißt ja eben auch unterstützen in einer Initiative, die man nicht unbedingt manipuliert. Und da ist der Rat für Formgebung sehr gut drin, uns da freizulassen. Aber auch um wirtschaftlich unsichere Zeiten zu durchstehen, ist es sehr gut, dass die Schulen auch jeweils Geld geben. Mhm. Und das sind 2.000 Euro pro Schule. Und das ist, ja, so kommen wir dann auf unser Budget.
Und das ist also eine Mischkalkulation. Und funktioniert es auch als Netzwerk zwischen den zwischen den Graduates, also zwischen den Absolventinnen und Absolventen? Also verstehen die sich, oder anders gefragt, wie schafft ihr ein Gruppengefühl oder so eine Art, naja, Zugehörigkeitsempfinden, dass man sagt, hey, da wir sind jetzt wie so eine Art Jahrgang, wie so eine Art Gang und wir sind das jetzt, so the class of 2019 oder sowas.
So ist es. Ja, genau. Die Zusammengehörigkeiten, also es gibt da wirklich unterschiedlichste Chancen, da was für sich zu entdecken, eine Zusammengehörigkeit, also auf der Internetplattform natürlich, wenn man da mal neugierig drüber surft, kann man natürlich sagen, okay, wir sind schon mal eine Gruppe, weil wir sind alle von der Burg Giebichenstein oder von der HWK Saar. Aber dann kann man auch themenspezifisch schauen, wer hat welche Förderungen bekommen. Da clustern sich Gruppen. Dann gibt es, was für die Hochschulkolleginnen, Professoren sehr wichtig ist, dieses Scharfstellen, wie sehen sich die Schulen in ihrem Curriculum, und das nennt sich Profile Projects, wo halt auf den Hochschulseiten nochmal eine Auswahl von 4, 5 Projekten gezeigt werden, die das Profil der Schule abbilden. Mhm. So wie die Hochschullehrerinnen sich das wünschen. Nicht wünschen, sondern auch erzeugt haben. Und es gibt natürlich immer Ausreißer. Es kann sein, es kriegt ein Absolvent der Burg Giebichenstein eine ganz tolle Förderung, der gar nicht zum Profil der Schule passt. Aber weil er an der Burg Giebichenstein einfach seine Tools rausziehen konnte und seine eigene Persönlichkeit entwickelt hat, wird er dann in Himmel gehoben von den German Design Graduates, sage ich jetzt mal. Und die Burg Giebichenstein hat aber trotzdem die Chance, ihre Profile-Projects reinzustellen. Und da entstehen vielleicht dann erstmal Zugehörigkeiten in der Gruppe der Profilprojektler. Und plötzlich sieht man aber auch, ja, vielleicht passen wir total gut zu Stuttgart, weil die haben ein ganz ähnliches Profil. Und wenn Corona vorbei ist, könnte man sich natürlich auch noch kennenlernen bei den ganzen analogen Touchpoints, die wir so haben im Museum, im Kunstgewerbemuseum in Berlin, in der Ausstellung. Dort haben wir die Absolventinnen auch geclustert in Bereiche.
Ne, ihr habt die Ergebnisse geclustert, ne? Aber ich will ja eigentlich auf diesen...
Genau. darauf hinaus, wie sollen wir auch niemanden eintüten, ne? Also wenn man mal ein Projekt in der Richtung machen will und danach was ganz anderes macht. Aber du meintest ja irgendwo Anfasser, ne?
Und diese Anfasser, ich frage mich eigentlich hinsichtlich dem Punkt, so viele tolle junge Menschen fallen oder bewegen sich eigenständig aus den jeweiligen Fachbereichen, Bachelor und Master, in den verschiedenen Hochschulen raus. Und und die sind vielleicht auf irgendwelchen Netzwerken, Instagram, vielleicht sogar bei sowas wie Xing oder LinkedIn plötzlich irgendwie miteinander connected, aber vor allen Dingen sind das Sachen, die über private Kontakte funktionieren. Also die Kern-Connections, mit denen man die ersten 4 Jahre macht, sind eigentlich die du aus dem Studium rausnimmst und die du eigentlich sofort danach in einer Summer School oder bei irgendeinem Workshop oder im Praktikum irgendwie findest, weil da gehst du zum Praktikum zu Marc Braun und da sitzt plötzlich Finn Freischmidt aus der UdK und name it aus der Burg Giebichenstein, und die arbeiten dann mal ein halbes Jahr zusammen und dann haben die sich als Peer Group für
Firma.
Idealerweise, oder die kennen sich und können aufeinander zugehen, wenn es nötig ist. Und ich empfinde, die Design Graduates könnten so eine Chance sein, dass ich da sozusagen, vielleicht braucht es ein Format für vielleicht, wo so eine Matches einfach auch entstehen könnten.
Auf jeden Fall.
Aber ist das jetzt schon so? Bietet sich dieses Format dafür an?
Ja, bietet sich an. Also wir haben ja die Ausstellung, also wenn es die jetzt dieses Jahr gegeben hätte, wäre schon viel mehr noch passiert, als jetzt passieren konnte. Aber letztes Jahr haben wir schon geschafft, dass halt, halt 3 Tage die Leute sich dort begegnet sind und zusammen gefeiert haben, getrunken haben, naja, aber natürlich auch viel diskutiert haben. Es gab wunderbare Talks unterschiedlichster Themenlegung, von Alice Rawthorn bis zu Stefan Dietz. Und in diesen Talks konnte man natürlich vor allen Dingen auch an der Diskussion teilnehmen. Und das ist ausbaufähig. Wir sind ja, das Tolle ist, jede Hochschule hat auch einen Hochschulbotschafter. Also bei euch ist es ja, glaube ich, Mareike Gast, die dort und Guido Englich im Team. Und wir wollen es auch schaffen, dass die Akteure halt mehr einsteigen, so sie das können, zeitlich. Und vielleicht dann, wenn Corona vorbei ist, auch Formate anbieten, wie so Satelliten. Also, dass man vielleicht auch die Graduates, die sollten das ganze Jahr über irgendwo auftauchen. Und das haben wir letztes Jahr schon geschafft. Da waren sie dann natürlich bei all den Green Cards, so nannten wir die Förderung, haben die Geförderten dann gewirkt und sind dann auch aufgetaucht dort in München oder in Köln, haben sich vernetzt und gewirkt. Und man könnte sich aber auch vorstellen, dass jetzt Mareike Gast vielleicht nochmal einen Pop-up-Workshop macht im Kunstgewerbemuseum und da vielleicht Leute aus Kiel und Stuttgart und Saarbrücken zusammenkommen bei Mareike Gast im Workshop.
Total irre, wie sich das absolut surreal anfühlt in Corona-Zeiten. Ja. So viele Leute aus so verschiedenen Städten miteinander in Kontakt treten. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, den's braucht, wenn wir aus dieser Situation irgendwie wieder rauskommen. Diese große, also vielleicht auch diese Vernetzung der Menschen wieder. So, dass das einfach vielleicht auch unsere Aufgabe als Designerinnen und Designer ist, diese Situation zu schaffen, dass es eine Wichtigkeit ist. Oder wir da eine Rolle einnehmen können in dem Gestalten, weil du auch vorhin von Zukünften gesprochen hast. Ne? Das ist eher, es wird leider kein Back to the Future geben. Also die Zukunftsvorstellung, die wir vor Corona hatten, ist ja nur bedingt, wenn nicht sogar nicht übertragbar auf das, was danach kommt, weil wir ja jetzt wirklich auch durch Corona durch einen Prozess gehen, der gesellschaftlich, aber wie auch technologisch, hey, wir machen Videotelefonie, Marc, ne? Das ist die Zukunft. Ja, ne?
So, die Akzeptanz für Veränderungen ist jetzt auf Druck eben dann doch größer geworden.
Ja, bei bestimmten Leuten, ne? Aber bei wiederum ganz anderen Leuten, das ist ja auch gut, dass Menschen auf die Straße gehen und für ihre Rechte einstehen, aber halt eben in einer ganz seltsamen, verklärten Vorstellung von Freiheit. Und das wird dann eben spannend, auch wie wir als, gut, das ist ein großes Thema dann, das ist vielleicht gar nicht der Punkt, eher in diesen kleinen Formaten reingehen können. Und weißt du, was ich richtig gut finde, Marc? Dass ich kurz vor einer Stunde hier anfange, langsam so einen Bogen zu schließen, wo man sagt, hier können wir gar nicht weiterreden, weil es dann zu groß wird. Und
ja, Politik ist es auch interessant. Das machen wir morgen.
Stimmt, wir haben ja morgen noch aber das interessiert die Hörerinnen und Hörer nicht. Lieber Marc, ich danke dir recht herzlich, dass du hier dir eine Stunde Zeit genommen hast, um mit mir für die ja doch ganz zahlreichen Hörerinnen und Hörern darüber zu sprechen, was so dein Take on Design Education ist. Und ich fand das sehr interessant. Und eine kleine, sich einschleichende Tradition dieses Podcasts ist es, dass die letzten Worte dir als Gast gebühren. Und du darfst hier sozusagen zumachen.
Okay. Ja, gut. Und dann Scheitern als Chance. Lass uns das anpacken mit der Rettung der Welt. Nein, also das große Schlusswort. Ich glaube,
es geht auch ein kleines.
Das ist nicht meine Baustelle. Ich denke, wir sollten schauen, dass man dieses lebenslange Lernen und neugierig bleiben halt schon als Methode begreift und dass man mit dieser Mischung aus sein Handwerk können und aber trotzdem offen bleiben, wahrscheinlich dann sehr sinnvolle und aber auch fröhliche Dinge in die Welt bringt als Gestalterin. Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.